Ja, ganz herzlichen Dank für das freundliche Willkommen heißen. Das sind ja schon großartige Vorschusslorbeeren. Mal schauen, ob ich die im Laufe der Vorstellung einigermaßen einfangen kann. Auch sehr herzlichen Dank. Ich kann jetzt ja nicht wirklich sagen für die Einladung nach Berlin, aber für die Möglichkeit quasi hier auf Einladung des MFFB das Buch Globaler Antisemitismus vorstellen zu können, vorstellen zu dürfen. Wir hängen ja so ein bisschen in so einem schwierigen Werbeblock. Natürlich ist das Ziel einer Buchvorstellung vor allen Dingen, dass Sie das Buch kaufen. Das ist im Moment ein bisschen schwierig, aber wird quasi bald wieder möglich sein, wenn man nicht noch ein paar Nischen unter Umständen dafür aufstöbert. Deswegen werde ich heute bei einer Buchvorstellung, also eigentlich macht man das ja, wenn man jetzt nicht so was Schnödes wie Politikwissenschaftler wäre, indem man ein Buch vorliest, das ist natürlich vielleicht ein bisschen langweilig und auch vom literarischen Unterhaltungswert mäßig. Insofern werde ich Ihnen viel über Grundüberlegungen und Thesen des Buches versuchen zu skizzieren, aber immer nur so viel, dass hinreichend Fragen offen bleiben, damit Sie auch noch Lust haben, mehr zu lesen und sich intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Eins würde ich gerne vorweg schicken, und zwar, das ist so eine vielleicht akademische Unsitte, nämlich eine Fußnote über etwas, was in dem Buch so gar nicht ausdrücklich steht, was aber an anderer Stelle immer wieder auch für Fragen sorgt, oder zu Fragen führt, die natürlich implizit und in konkreter Weise auch entwickelt werden in dem Buch, aber die eigentlich nicht der zentrale Gegenstand ist, nämlich die Frage, was ist eigentlich Antisemitismus? Ich werde Ihnen keine Definition anbieten, und zwar deshalb, weil ich aus einem Hintergrund der kritischen Theorie komme, Begriffsdefinitionen für grundsätzlich falsch halte. Ich glaube, man kann Gesellschaft nicht ruhig stellen, sondern man muss sich mit Termini in ihrer historischen und gesellschaftlichen Konstellation, ihrem Wandel, ihrer Transformation auseinandersetzen. Deswegen sind Definitionen sozusagen eigentlich immer ein Fehlverständnis von Gesellschaft meines Erachtens. Aber ich will versuchen, ein paar Worte, eine kurze Fußnote, bevor ich zum eigentlichen Buch komme, über eine Begriffsannäherung zu sagen, damit Sie eine Idee davon bekommen, worüber ich rede, wenn ich von Antisemitismus spreche. Lange Zeit dachte man, gerade auch in der Antisemitismusforschung, Antisemitismus sei sowas wie ein Vorurteil. Das ist, glaube ich, mittlerweile relativ klar, dass das eine historisierungswürdige Annahme ist. Antisemitismus als Vorurteil zu begreifen, ist sozusagen aufgrund der theoretischen Diskussion der Antisemitismusforschung lange nicht mehr haltbar, weil es nicht nur verkürzt, sondern letzten Endes eigentlich die Spezifika des Antisemitismus nivellierend denkt und sozusagen nicht begreift, dass es eben um etwas ganz anderes beim Antisemitismus geht. Teilweise geht es auch um Vorurteilsstrukturen, also in dem Sinne, wenn antisemitische Ressentiments beispielsweise bei Jugendlichen noch revidierbar sind. Aber die Grundannahmen der Vorurteilsforschung haben mit dem, was Antisemitismus betrifft, im Prinzip wenig bis gar nichts zu tun. Denn Antisemitismus ist deutlich mehr. Adorno hat ja, wie wahrscheinlich viele wissen, ihn mal als das Gerücht über die Juden klassifiziert. Und in diesem Gerüchtcharakter über die Jüdinnen und Juden scheint eben etwas auf, was Jean-Paul Sartre schon 1945 auf zwei Begriffe gebracht hat, nämlich Antisemitismus zu verstehen als Verbindung aus Weltanschauung und Leidenschaft. Also einerseits einer kognitiven und andererseits einer emotionalen Dimension, die in einem individuell spezifischen Mischverhältnis stehen können, aber die sich wechselseitig bedingen und bei denen es eben darum geht, ein bestimmtes kognitives System einer Weltanschauung im Antisemitismus zu formulieren, dabei aber zugleich eben einen bestimmten emotionalen Mehrwert, gerade für destruktive, aggressive, verdrängte Affekte, zu ermöglichen. Deswegen sprach Sartre eben von der Leidenschaft als das zweite wesentliche Element. Und wichtig ist ja beim Antisemitismus, dass Antisemiten und Antisemiten Antisemitismus glauben, nicht obwohl, sondern weil er falsch ist. Also es geht um ein Weltbild, das quasi eine Form von psychischer Stabilisierung für Antisemiten und Antisemiten bedeutet und bei dem es letzten Endes eben darum geht, dass ob des Ziels, die eigenen Leidenschaften ausagieren zu können, die aggressiven Affekte ausagieren zu können, das Weltbild quasi dafür stabilisierend wirkt und andersrum eben quasi das Weltbild so eingerichtet ist, um diese Formen von Aggression und Destruktivität ausleben zu können. Wenn wir uns die Genese des modernen Antisemitismus etwas genauer anschauen, stellen wir natürlich fest, er hat eine lange Vorgeschichte, eine religiös geprägte Vorgeschichte, die wesentlich mit dem Christentum zu tun hat, mit dem Antijudaismus. Man kann auch hier an einer Stelle schon vorweggreifen, ich werde auch gleich noch etwas über den islamischen Antisemitismus sagen. Selbstverständlich gibt es diese Geschichte des Antijudaismus nicht nur im Christentum, sondern auch im Islam. In beiden Varianten, sowohl in der christlichen wie islamischen, ist er genuin in die theologischen oder religiösen Quellen eingeschrieben. Also wir haben sozusagen in beiden Fällen ein Strukturproblem dieser Religion, sowohl des Christentums wie auch des Islam im Zusammenhang mit Judenfeindschaft und Antijudaismus und quasi der Verankerung in der religiösen Architektur. Und diese bildet eben gerade für die Entstehung des modernen Antisemitismus eine wesentliche Vorgeschichte. Viel davon wissen Sie ja bis heute an religiös motivierten antijüdischen Stereotypen, wird auch heute noch variiert, auch beispielsweise im gegen Israel gerichteten Antisemitismus immer wieder bemüht. Also es gibt da eine entsprechende Tradierung, aus der heraus aber, glaube ich, im Wesentlichen zentral ist, dass im Prozess der Aufklärung, wie Horkheimer und Adorno das genannt haben, ja eine Dialektik vollzogen wird, die für das Verständnis des modernen Antisemitismus zentral ist. Eine Dialektik, bei der auf der einen Seite der Prozess der Aufklärung Sie, uns alle, in die Chance versetzt hat, zu begreifen, dass wir Individuen sind, mit eigener, unabhängiger, von sozusagen göttlichen Funken und ähnlichen Inspirationen gelösten körperlichen Konstituierung als Individuum und andererseits mit dem bis heute uneingelösten Versprechen, nicht nur Individuum zu sein, sondern Subjekt sein zu sollen und zu dürfen, also quasi voll emanzipiert über das eigene politische Schicksal entscheiden zu können. Wir wissen alle, das ist bis heute ein Versprechen, ein sehr charmantes, ein verteidigungswürdiges, aber eben ein nicht voll eingelöstes, was diesen Subjektstatus des Individuums angeht. Das ist ein Prozess der Entronisierung des Entronisierung des Glaubens und zugleich, das was in der Dialektik der Aufklärung beschrieben wird, ja die Einsetzung eines neuen Glaubens, also dadurch, dass der Mensch beginnt, durch Medizin, durch naturwissenschaftliche Forschung, ein Bild von sich selbst und seiner eigenen unabhängigen Form von Identität, von Individualität zu entwickeln und quasi daraus diesen politischen Subjektstatus abzuleiten. Damit verbunden ist eben der neue Glaube an die Natur, an die Allmacht des Menschen und quasi der Glaube, eben diese Natur beherrschen zu können. Das ist ja die Fantasie, die der modernen Medizin bis heute zugrunde liegt, dem Glauben sozusagen, der damit verbunden ist, eben Verfallsprozesse, die das Leben eigentlich kennzeichnen, irgendwie aufhalten zu können und quasi kennen wir alle in dieser Metapher der Götter in Weiß, das drückt sozusagen die Dialektik der Aufklärung ganz unmittelbar eigentlich im Begriff aus. Damit ist eben, und das ist quasi entscheidend und zentral für die Transformation, eine wesentliche Transformation des Antisemitismus in der Moderne, verbunden eine Naturalisierung und Biologisierung, eine Vorstellung sozusagen von Menschen, die man in unterschiedliche Formen von Subkollektiven aufteilen kann. Sie kennen alle den Fantasiebegriff der Rasse, der sehr signifikant in diesem Zusammenhang geworden ist. Und der Antisemitismus ist ja gerade dann im Besonderen in diesem Prozess der Transformation eben zu einer Form oder ist ganz wesentlich verbunden mit modernen Rassevorstellungen und damit eben mit einer Veränderung, die die Hoheit über die Frage, wer als Jüdin und Juden gilt, auf die Seite der Antisemitinnen und Antisemiten verschiebt. Also das heißt, nicht mehr die Frage der Religion ist tatsächlich im Glaubens zentral ist, sondern die Frage der Zuschreibung einer bestimmten Zugehörigkeit zu einem bestimmten, als homogen unterstellten Kollektiv. Das ist der eine Teil, den man, glaube ich, im Blick haben muss, wenn man sich mit modernem Antisemitismus beschäftigt. Und der andere ist aber, dass gerade im Antisemitismus ja aufgehoben ist, die mit diesem Prozess, mit dieser Veränderung des Menschen- und Gesellschaftsbildes verbundenen Ambivalenzen der Moderne, der Widersprüchlichkeiten der Moderne, diese eben nicht verstehen zu können oder zu wollen oder sie letzten Endes auch nicht zu ertragen. Man ahnt schon sozusagen, dass in diesem Ertragen, das eigentliche Nicht-Ertragen, das eigentliche Motiv dafür liegt, weshalb sozusagen bestimmte Affekte und bestimmte Leidenschaften ausagiert werden und weshalb dann Antisemiten eigene verdrängte und projizierte Anteile eben im Antisemitismus verfolgen. Diese Ambivalenzen der Moderne sind kurz gesagt auf den Begriff zu bringen, dass es hier ja um eine Form von Abstraktheit moderner Vergesellschaftung geht, die wir auf vielen, vielen Ebenen sehen, die wir im politischen Bereich der Bürokratie beispielsweise erleben, in Form von Anonymisierungsprozessen, in Form von sozusagen eben abstrakten Logiken, die aber ganz besonders und im Besonderen verbunden sind mit der ökonomischen Struktur der bürgerlichen Gesellschaft und der darin eingelassenen Wertlogik und der Frage des Nichtverständnisses desselben. Keine Angst, ich rede jetzt nicht noch viel über die Wertlogik der bürgerlichen Gesellschaft, das lassen wir an der Stelle einfach mal so stehen, das können wir gerne später vertiefen. Das Entscheidende ist aber, dass in dieser Form des Nichtverstehen-Könnens oder Wollens, des Abstrakten, wie es beispielsweise eben in Form der Antinomien von Tausch- und Gebrauchswert aufgehoben ist, in der Warenfetischisierung aufgehoben ist und vor allen Dingen im Geld als einer Form von Abstraktheit oder in Aktien und dem Kapital aufgehoben ist, dass diese Abstraktheit, die abgelehnt und mit konkreten, konkretistischen Denkbildern verbunden wird, dass darin eine Parallelität eben genau dieser Struktur des Glaubens an eine Form von rassistischen Zuschnitt der Gesellschaft verbunden ist, also dass Wert- und Denklogik, wie Moshe Postone das herausgearbeitet hat, eben ineinanderfallen beziehungsweise mindestens eine parallele Struktur aufweisen. Und insofern, und damit bin ich auch gleich mit meiner Fußnote, Sie wissen das, man kann Fußnoten über 20 Seiten schreiben, das ist auch sehr schön. Verlage mögen das nicht so gerne, aber ich finde das eigentlich sehr charmant. Mit dieser Fußnote gleich am Ende, nämlich, dass Antisemitismus aus meiner Sicht eigentlich darin zu charakterisieren ist, obgleich er sich immer gegen Jüdinnen und Juden richtet, dass es im Antisemitismus darum geht, die Unfähigkeit oder Unwilligkeit abstrakt zu denken und konkret zu fühlen. Antisemitismus vertauscht das miteinander. Das Abstrakte im Denken wird nicht verstanden oder abgelehnt. Und das Konkrete im Fühlen, konkrete Empathie, konkretes Mitgefühl mit einzelnen konkreten Menschen wird gleichermaßen abgelehnt. Sie sehen das beispielsweise ganz signifikant, das ist eines der schillerndsten Beispiele in der Art und Weise, wie sich Antisemiten mit Palästinenserinnen und Palästinensern solidarisieren. Da geht es immer um das Kollektiv, immer um das Homogene, niemals um wirkliche Empathie, sondern immer um abstrakte Gefühle, was natürlich für sich genommen schon ein bekloppter Begriff ist, aber es ändert nichts daran, dass das genau im Antisemitismus letzten Endes passiert und dass sich diese Projektionen der Antisemitinnen und Antisemiten im Antisemitismus deshalb ganz besonders gegen Jüdinnen und Juden richten, weil im jüdischen Monotheismus, und das ist meine letzte Vorbemerkung, bevor ich eigentlich zu dem komme, weswegen Sie hier sind, und ich hoffe, Sie hören mir gerade überhaupt noch zu und sind nicht quasi schon mittlerweile abgetaucht, dass im jüdischen Monotheismus eben bestimmte Strukturprinzipien der Moderne, gerade was die Abstraktheit angeht, gerade was die Intellektualität quasi in dem Verhältnis sozusagen der Gläubigen zu ihrer Religion angeht, dass die im jüdischen Monotheismus letzten Endes der Moderne vorweggenommen sind und sich strukturell von den beiden anderen großen monotheistischen Religionen unterscheiden, in denen nun wiederum in der langen Vorgeschichte der Antijudaismus eingelagert und eingeschrieben ist. Damit komme ich nun endlich zum eigentlichen Teil dessen, worüber ich hier heute reden soll. Ja, muss ich schon auf die Zeit achten. Genau, nehme ich den Blick auf die Frage, was sind die Grundüberlegungen des Buches Globaler Antisemitismus, eine Spurensuche in den Abgründen der Moderne. Warum es hier um die Moderne und die Spurensuche geht, hat die Fußnote schon ein bisschen angedeutet. Und warum es auch hier um eine Verbindung geht, die letzten Endes mit der Moderne unweigerlich verbunden ist, vielleicht auch. Das, was ich aber eigentlich in dem Buch versuche, ist etwas zu machen. Ich komme ja aus einem politikwissenschaftlichen Hintergrund oder bin als Politologe im Wesentlichen ausgebildet. Und die Politikwissenschaft hat meines Erachtens viele Aufgaben. Eine dieser Aufgaben ist eigentlich, so etwas wie eine Ordnung in die Gesamterkenntnisse der Geistes- und Sozialwissenschaften zu bringen, nämlich quasi das Wissen, was an anderen Bereichen gewonnen wird, das empirische Wissen, wie es beispielsweise die Geschichtswissenschaft beschafft oder wie es beispielsweise auch Teile der soziologischen Forschung letzten Endes zur Verfügung stellen, das quasi mit einem Generalisierungs- und Deutungsangebot zu versehen. Ich weiß auch, dass das die real existierende Politikwissenschaft oft nicht tut, aber das mit einem Deutungsangebot zu versehen, der den Blick auf das Politische, also auf das öffentlich Konflikthafte, das Streitbare und das Umkämpfte richtet und generalisierend versucht, größere gesellschaftliche und politische Prozesse letzten Endes zu verstehen oder Möglichkeiten dieser komplexen Realität zu verstehen, herzustellen und eine gewisse Form von Orientierungswissen zu formulieren, ein Deutungsangebot zu formulieren. Genau das ist dieses Buch, der Versuch für ein solches Deutungsangebot der Entwicklung der politischen Prozesse der letzten 20 Jahre im globalen Kontext und damit auch möglicherweise nicht nur streitbar, sondern fehlbar. Einer der Gründe, weshalb viele Politologinnen und Politologen das Eigentliche, was die Politikwissenschaft kann und sollte, nicht tun, ist sozusagen das Risiko, das dünne Eis, auf das man sich begibt. Also wir werden möglicherweise feststellen, dass dieses generalisierende Deutungsangebot, wenn man in 20 Jahren nochmal draufschaut, Macken hatte, ungenau war und revidiert werden muss. Aber ich glaube, das muss man aus einem ganz wesentlichen Grund in Bezug auf Antisemitismus in Kauf nehmen, weil meine These ist ja, wie Sie vielleicht schon gehört oder an anderer Stelle gelesen haben, dass wir uns mitten in einer globalen antisemitischen Revolution befinden. Also mitten in einem historischen, revolutionären Prozess von antisemitischer Seite getragen. Und wenn man quasi nicht das Risiko unternimmt, einmal ein Deutungsangebot zu formulieren, das diese Realität thematisiert, dann werden wir auch nicht in die Lage versetzt sein, gegen diese Realität irgendwelche Formen von politischen oder auch anderen Maßnahmen zu entwickeln. Denn das ist, glaube ich, das zentrale Anliegen. Wenn man begreift, dass das, was in den letzten Jahrzehnten im Wesentlichen seit 9/11 sich global ereignet hat an Antisemitismus, dass das nicht einfach einzelne Ereignisse sind, sozusagen so für empirische Erbsenzähler aufzusammeln und zu sagen, wir haben hier so ein paar Sachen, die können wir irgendwie sehen, sondern das ist so ein globaler Trend und eine globale Entwicklung, eine globale antisemitische Revolution geht. Nur dann wird man auch bereit, willens und in der Lage sein, gegen diese eben zu agieren und ihren Fortschritt und ihren Erfolg zu konterkarieren und zu verhindern. Das ist mein zentrales Anliegen dieser Argumentation, diesen Revolutionsprozess, diesen antisemitischen Revolutionsprozess um jeden Preis aufzuhalten. Das, was wir erleben, ist der Versuch von antisemitischer Seite, eine neue Weltordnung zu errichten, in der Freiheit und Gleichheit zerstört sein sollen, in der jedes Versprechen auf Freiheit und Gleichheit zerstört sein soll. Und damit ist es letzten Endes eine Form von Antimoderne, natürlich mit den Techniken der Moderne operierende Revolte, in deren Fantasie gegen all das gekämpft wird, was als jüdisch gilt. Ich hatte das schon angedeutet. Antisemitinnen und Antisemiten richten sich immer in ihrer Form von projektiver Orientierung gegen Jüdinnen und Juden, aber reklamieren ja für sich selbst zu bestimmen, was denn als jüdisch gilt. Auch das erleben wir hier natürlich. Und das Markante an dieser globalen antisemitischen Revolution ist meines Erachtens zweierlei. Auf der einen Seite, dass sie an völlig unterschiedlichen konkreten Orten stattfindet und dass sie auf der anderen Seite von unterschiedlichen politischen Milieus getragen wird, die sich in anderen Punkten durchaus widersprechen können, die durchaus an anderen Punkten auch andere Zielvorstellungen haben, aber die im Antisemitismus miteinander verbunden sind und sich in diesem Ziel als einer negativen Leitidee der Moderne einig wissen. Der Kristallisationspunkt, den ich in dem Buch beschreibe, hierfür ist 9/11 als der zentrale Auftakt dieser globalen antisemitischen Revolution. Es wird Ihnen nicht schwerfallen zu erahnen, dass der Hauptakteur, nicht der einzige, aber der natürlich Hauptakteur in diesem Kontext, gerade der islamische Antisemitismus ist und dass es hier sozusagen um eine Form geht, dass hier eine antisemitische Revolution im globalen Maßstab ganz maßgeblich gerade auch von islamischen Akteuren, islamistischen Akteuren durchgesetzt werden soll. Wir erleben so eine Bemühung um eine globale antisemitische Revolution und vielleicht wird Ihnen das Argument, wenn es Ihnen bis hierhin noch nicht eingängig genug erschienen ist, in dieser historischen Analogisierung eingängiger. Wir erleben jetzt zum dritten Mal. Die erste Bemühung in der Geschichte, eine solche antisemitische Revolution durchzusetzen, war in den 20er, 30er Jahren ganz maßgeblich durch den Nationalsozialismus getragen und forciert und in barbarischer Weise durchgesetzt. Die zweite dieser Phasen, ich komme darauf gleich nochmal genauer zu sprechen, was es damit auf sich hat, es datiert vor allen Dingen auf die 70er Jahre und quasi die antiimperialistischen Bewegungen, im Linksterrorismus im Besonderen, die quasi ein solches antisemitisches Ziel verfolgt haben. Die dritte dieser Phasen ist eben getragen vor allen Dingen von islamistischen Akteuren und einem islamischen Antisemitismus seit 9/11, wobei auch hier betont werden muss, natürlich hat das eine Vorgeschichte, eine lange Vorgeschichte, beispielsweise im Iran, die deutlich länger zurückweist als auf diesen Kulminations- und Kristallisationspunkt, aber der ist, glaube ich, sehr signifikant und markant. Das fällt zusammen mit etwas, was der amerikanische Politologe Samuel Huntington in seinem Buch The Third Wave beschrieben hat. Huntington hat sich die globalen Prozesse von Demokratie und Autokratieentwicklung seit der Französischen Revolution angeschaut und festgestellt, das vollzieht sich in Wellenbewegungen. Also nicht ein Staat wird demokratisch, einer wird autokratisch oder totalitär, sondern es ist ein größerer Maßstab, es sind immer Regionen. Wir erleben das ja auch gerade in Europa, ja, also sozusagen der Autorisierungsprozess oder ja, bei einem Staat wie Ungarn, der sozusagen vorbildhaften Charakter hat, weil Ungarn mittlerweile definitiv eine Transformation zur völkischen Diktatur durchlaufen hat. Es wäre naiv zu glauben, Ungarn sei noch eine Demokratie. Wir sehen an diesem konkreten Konstellationspunkt, dass es sozusagen gerade Europa sich auch in einer solchen autokratischen Wellenbewegung befindet, wo einige Staaten sich zur Diktatur transformiert haben. Ungarn, andere auf der Regierungsebene von rechtsextremen Kräften maßgeblich geprägt sind, Österreich oder Polen beispielsweise, und wieder andere Staaten sozusagen aufstrebende rechtsextreme Bewegungen in den Parlamenten haben oder sozusagen auch immer mit Aussichten auf entsprechende politische Gestaltungsweise oder politische Gestaltungsmöglichkeiten. Das war sozusagen der aktuelle Blick. Das, was Huntington argumentiert in seiner Wellenbewegung, ist eben, das vollzieht sich immer in Regionen. Es gibt sozusagen große globale Trends. Und diese Wellenbewegung der autokratischen Gegenwellen, wie Huntington das verstanden hat, oder der antidemokratischen Gegenwellen, sind eben genau die Wellen, in denen es zu diesen Bemühungen um eine antisemitische globale Revolution gekommen ist. Das sind die 20er, 30er, 40er Jahre. Und es sind im globalen Maßstab auch die späten 60er, 70er, 80er Jahre. Also das heißt, wir haben sozusagen da eine unmittelbare Verbindung, an denen man sehen kann, dass hier quasi etwas ineinandergreift in einem großen globalen Prozess, in dem der Antisemitismus dann quasi zur Zielutopie letzten Endes jeweils geworden ist oder wird für solche Formen von antidemokratischen Gegenbewegungen. Die Grundlage dafür, so ist zumindest mein Argument, ist etwas, was Schuler mit Volkhoff für das Wilhelminische Kaiserreich beschrieben hat. Ist vielleicht einigen ein Begriff. Volkhoff hat sich ja mit einer Analyse der Entwicklung des Antisemitismus im Kaiserreich auseinandergesetzt, das auf den Begriff des Cultural Code, also des kulturellen Codes, gebracht, zu dem der Antisemitismus geworden ist, und dabei an dem Beispiel des Kaiserreichs gezeigt, was passiert, nämlich, dass es auf der einen Seite gesellschaftlich einen Teil gegeben hat, der demokratisch, emanzipatorisch, fortschrittlich, aufgeklärt orientiert war, und dass die signifikante Gegenbewegung, die antidemokratische Gegenbewegung, die antisemitische gewesen ist. Also dass im Antisemitismus alle Formen von moderne feindlichen Einstellungen, auch von nationalistischen Überzeugungen, von völkischen Überzeugungen zusammengelaufen sind und dabei zwei Dinge vollzogen haben. Nämlich auf der einen Seite die Spaltung der Gesellschaft in den demokratischen und den antisemitischen Teil und andererseits die Homogenisierung dieses antisemitischen Teils. Also das heißt, einer nach innen gerichteten Stabilisierung, Vergemeinschaftung der Antisemitinnen und Antisemiten, die durch dieses Weltbild verbunden sind. Wenn wir das auf die Gegenwart übertragen, sehen wir das zum Beispiel irgendwie in einer ganz spezifischen Form, keine Ahnung, in sozialen Netzwerken, die quasi genau eine solche interne homogenisierende Funktion erfüllen, die nicht nur das Weltbild stabilisiert, sondern letzten Endes mobilisiert, auf die Straße mobilisiert und sozusagen im Zusammenhang, dass der einzelne Irre, der vor 20 Jahren noch in seiner Dorfkneipe möglicherweise niemanden gefunden hat, der sein Weltbild geteilt hat, nun in den entsprechenden sozialen Netzwerken feststellt, er ist nicht der einzige Irre, für den er immer gehalten wurde, sondern quasi alle anderen, die gleichermaßen verrückt sind, aber dadurch, dass sie so viele sind, das ist das, was Ernst Simmel in der Massenpsychologie des Antisemitismus beschrieben hat, es gelingt, sich nicht mehr für verrückt zu halten, sondern sich in Normalitätssuggestionen zu unterstellen und sozusagen dadurch das Weltbild zu stabilisieren, die Überzeugung zu verfestigen und quasi in diesem Stabilisierungsprozess einer an sich ausgesprochen labilen psychischen Struktur, in diesem Stabilisierungsprozess dann quasi aus der virtuellen auch eine reale Realität zu machen. Verzeihen Sie mir, wenn ich das so sage, ich bin zwar noch nicht so ganz alt, aber alt genug, um noch zu glauben, dass die virtuelle Realität nicht die Wirklichkeit ist, und sozusagen in die Wirklichkeit dieses Weltbild so zu übertragen, dass es zu antisemitischen Artikulationen im realen Leben bis hin zu Gewalttaten und gewalttätigen Übergriffen kommt. Das ist erstmal eine Grundannahme, die man vom Volkhoff mitnehmen kann, und meine Hypothese ist, oder die vertretene These vielmehr in dem Buch ist, dass das, was Volkhoff national beschrieben hat für die nationale Gesellschaft des Wilhelminischen Kaiserreichs, dass das inzwischen global vollzogen wird. Also das heißt, dass auf einer globalen Ebene genau diese Spaltungsprozesse zwischen demokratischen, im weitesten Sinne emanzipatorischen, was auch immer das im pluralen Sinne heißen mag, Kräften anzutreffen ist, und auf der anderen Seite eben quasi der Antisemitismus als negative Leitidee der Moderne steht, der eben genau solche Vergemeinschaftsprozesse jetzt aber nicht mehr im nationalen, sondern im übernationalen, im globalen Rahmen in Gang setzt. Das sind, und insofern, ich bin ein großer Feind von Optimismus, immer mit dem Argument, dass es sinnvoller ist, realistisch zu sein, aber das sind sozusagen Punkte, an denen man auf der anderen Seite natürlich sehen kann, die konkrete Verbindung dieser antisemitischen Akteure ist noch nicht so weit gediehen, dass man sie nicht mehr konterkarieren könnte. Also auch das muss man, glaube ich, dabei sehen, aber es gibt sie. Wir haben sie erlebt, wir haben sie in Deutschland beispielsweise erlebt im Jahr 2014 bei den antisemitischen Großdemonstrationen in vielen deutschen Städten, die natürlich maßgeblich von palästinensischen und türkischen Akteuren getragen worden sind, aber in denen an zahlreichen Orten eben diese Allianzen derjenigen, die diese antisemitische Revolution verfolgen und verfechten, sichtbar wurden, weil linke Antiimperialisten daran teilgenommen haben, weil neben den Islamisten auch Rechtsextremisten und Neonazis teilgenommen haben. Das erleben wir auch bei anderen Demonstrationen, beispielsweise zuletzt, als es um die Verurteilung der Holocaust-Leugnerin Ursula Haferbeck ging, gab es sozusagen diese Solidarisierung mit den rechtsextremen neonazistischen Demonstranten sozusagen wieder aus dem islamistischen Kontext und so weiter. Also wir erleben das. Es ist noch nicht so manifest, dass diese Bewegungen tatsächlich interagieren würden. Es gibt auch immer Bemühungen, hat immer Bemühungen gegeben, das zu tun. In Deutschland beispielsweise hat die neonazistische NPD unmittelbar mit der Hizb ut-Tahrir verhandelt, unmittelbar sozusagen ihr kooperieren wollen. Das wurde nur dadurch konterkariert, dass die Hizb ut-Tahrir verboten worden ist. Also das heißt, auch das hat es gegeben. Und wenn wir beispielsweise in das Milieu der intellektuellen neuen Rechten schauen, stellen wir fest, dass es eine große Faszination für den Islam gibt. Also das heißt, auf der einen Seite gibt es eine Migrationsabwehr, ein geopolitisches Argument, ein rassistisches, also dass man quasi aus neurechter Sicht jetzt eben Muslime nicht in Europa haben möchte. Aber auf der anderen Seite gibt es, das kann man beispielsweise in der Zeitschrift Sezession sehr umfangreich nachvollziehen, eine große Begeisterung für den Islam außerhalb von Europa, eine Begeisterung und eine große Form sozusagen von Zuspruch, gerade für solche Elemente im islamischen Kontext, die mit Rigidität, die mit Formen von Antifeminismus und Frauenfeindlichkeit zu tun haben, die mit Homophobie zu tun haben und die eben mit Antisemitismus zu tun haben. Also auch da sehen wir, auf der intellektuellen Ebene gibt es diese Form von Verbindungen, die nicht nur sozusagen weltanschaulich analytisch vorhanden sind, sondern die realpolitisch vollzogen werden und die quasi eben aus den weltanschaulichen auch realpolitische Allianzen werden lassen. Das zentrale Moment in dieser Integration, in dieser Verbindung des Antisemitismus, des globalen Antisemitismus, ist nicht nur, aber ganz besonders der gegen Israel gerichtete Antisemitismus. Wir sehen es beispielsweise, wenn wir die Entwicklung des Rechtsextremismus in Deutschland anschauen und die AfD in den Blick nehmen. Das zentrale Moment des Antisemitismus der AfD ist natürlich nach wie vor die Täter-Opfer-Umkehr, der Geschichtsrevisionismus, die Relativierung sozusagen der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, die Glorifizierung von solchen Institutionen wie der Wehrmacht, also der Institution, die den antisemitischen Vernichtungskrieg geführt hat. Also der Antisemitismus der AfD funktioniert stärker in dem Bereich, wobei wir erinnern uns natürlich auch nochmal daran, dass es auch Bemühungen der AfD schon gegeben hat, beispielsweise BDS zu unterstützen. Die sind nicht hegemonial geworden, aber sie sind auch in dieser Partei vorhanden. Also es gibt sozusagen da auch bestimmte Abweichungen im Rechtsextremismus beispielsweise. Aber die zentrale Verbindungsidee, also nicht Abweichung hinsichtlich des Antisemitismus, sondern der Form von Antisemitismus, also dass sozusagen da nicht die gegen Israel gerichtete Artikulation die zentrale ist. Das ist aber ansonsten das oft dominierende Element. Und sozusagen die antisemitische Integrationsideologie ist ganz maßgeblich von diesem Hass und auf Israel und dem anti-israelischen Antisemitismus geprägt. So. Es gibt, ich habe das schon angedeutet, angerissen, letztlich drei politische Spektren, die aktuell im Bereich dieser antisemitischen Revolution agieren, die verbunden sind mit diesen drei Wellen. Ja, und das ist das, was ich in dem Buch auch versuche ausführlicher zu skizzieren, nämlich die Elemente, die diese drei politischen Milieus charakterisieren, die Veränderungen ihres Weltbildes und die Frage sozusagen, was die dominierenden Elemente des Antisemitismus dieser Milieus eigentlich sind. Weil man darf einen Fehler natürlich nicht machen. Eigentlich gibt es sozusagen so eine ganz besondere, also Antisemitismus ist Antisemitismus und wird, egal ob er von Rechten, Linken, Islamisten, der politischen Mitte artikuliert wird, letztlich bleibt er im Kern Antisemitismus. Und insofern sozusagen darf man nicht den Fehler machen, dadurch, dass man über Linken oder über Rechten oder islamischen Antisemitismus redet, zu glauben, das eine sei sozusagen weniger problematisch als das andere. Das ist mitnichten der Fall. Aber es gibt natürlich trotzdem bestimmte Spezifika in diesen Milieus antisemitisch sich zu artikulieren. Die will ich nur kurz quasi jetzt an dieser Stelle anreißen, also in Bezug auf den rechten Antisemitismus, der natürlich besonders verbunden ist historisch mit dem Nationalsozialismus und damit dann eben auch natürlich mit der NS-Vernichtungspolitik geht es ganz besonders markant eben oft gerade um Fragen der Leugnung oder auch der Täter-Opfer-Umkehr, Das findet man ein bisschen hinein sozusagen in so Täter-Opfer-Debatten, die es in den letzten Jahren gegeben hat, die mit Vertriebenen, Dresden und ähnlichen Opferstilisierungen und Mythologisierungen zu tun haben, die auch zum Teil interessanterweise verbunden sind historisch schon mit der Linken. Also eine wesentliche Grundlage des Dresdner Opfermythos ist ja quasi basiert auf David Irving, kennen Sie sicherlich alle, ist einer der prominenten Holocaust-Leugner, der schon ganz früh ein Buch über Dresden geschrieben hat, von dem diese fantastischen, fantasierten, gigantisch großen Zahlen stammen. Und die sind nach Deutschland im Wesentlichen durch Ulrike Meinhof gekommen, ihre Kolumne in der Konkret, in der sie sozusagen eins zu eins das, was Irving über Dresden geschrieben hat, quasi in die politische Linke importiert hat. Aber das nur als kleine Fußnote, also das heißt, bestimmte Formen von Verbindungen finden wir sozusagen dann auch schon deutlich früher. Der rechte Antisemitismus ist eben vor allen Dingen durch diese Form der Täter-Opfer-Umkehr und der Leugnung gekennzeichnet, des Geschichtsrevisionismus gekennzeichnet und auch gerade durch Formen jetzt auch von völkischer Heimat verbundener Ablehnung von Antiglobalisierung und ähnlich. Linker Antisemitismus, vor allen Dingen jetzt markant verbunden mit dem Linksterrorismus und Antiimperialismus der 70er Jahre, lebt maßgeblich von diesem antiimperialistischen Weltbild, bei dem man immer mal kurz drüber nachdenken sollte, ob es eigentlich jemals berechtigt war, den Antiimperialismus für was Linkes zu halten, weil sozusagen die Grundannahme des Antiimperialismus eigentlich die Grundannahme marxischer Theoriebildung schon von vornherein über den Haufen geworfen hat und sie ersetzt hat durch Stalin, Mao und Karl Schmidt. Und dabei sozusagen die Grundannahme nämlich einer tatsächlichen Spaltung jeder Gesellschaft, ja, einer Spaltung quasi in einer, ich muss immer nachdenken, einer horizontalen Spaltung, nee, einer vertikalen Spaltung, also einer Spaltung in unterschiedliche Klassen in jeder Gesellschaft, als Grundannahme der sozialistischen Theoriebildung ja verworfen hat. Und diesen Satz aus dem Manifest der Kommunistischen Partei, Proletarier aller Länder, vereinigt euch, der in den 70er Jahren ergänzt hat, und unterdrückte Völker, vereinigt euch, also quasi eine Ethnisierung vorgenommen hat, eine Kollektivierung vorgenommen hat, eine Homogenisierung vorgenommen hat und die Grundannahme, gesellschaftstheoretische Grundannahme verworfen hat und sich damit von vornherein sozusagen auf einen Ethnoglauben hin fokussiert hat. Deswegen glaube ich, dass man eigentlich irgendwann mal die Debatte führen müsste, ob Antiimperialismus überhaupt sinnvollerweise als links zu bezeichnen ist. Kann man zumindest vielleicht mal irgendwann führen. Solange das so gilt, muss man, glaube ich, begreifen, dass der Antiimperialismus eben ein Teil der politischen Linken ist, der dezidiert antisemitisch ausgerichtet ist und der dezidiert auf so einem völkischen Homogenitätsglauben und so einer ethnischen Homogenitätsschwärmerei basiert und darin in seiner modernen Feindlichkeit, seinem Nichtverstehen quasi der Dialektik der Aufklärung sich dann ganz zuvörderst gegen Amerika und gegen Israel richtet. Der hat eine gewisse Transformation durchlaufen. Heutzutage wollen die allerwenigsten noch als Antiimperialisten oder Antiimperialistinnen bezeichnet werden. Er hat aber relativ viel sozusagen mit der neuen Identitätspolitik im Postmodernismus zu tun, bei dem sozusagen ja generell Wahrheitsansprüche verworfen werden, generell sozusagen eine Opposition gegen Rationalität aufgemacht wird und zugleich sozusagen in einer pseudo-emanzipativen Subjektivierung plötzlich wieder neue, separierte, getrennte und fein säuberlich abzugrenzende homogene Kollektive ausgemacht werden, die am Ende auf genau das gleiche Weltbild wie im Antiimperialismus hinauslaufen, also wo sozusagen nicht eine Form darüber entscheidend ist, was jemand denkt oder was jemand vertritt, sondern was vermeintlich jemand ist, also eine Essentialisierung damit vorgenommen wird, das Subjekt damit eliminiert wird und damit sozusagen auch die Möglichkeit jeder Emanzipation negiert wird, was sozusagen den Antiimperialismus und den Postmodernismus in seiner Ideologie sehr nachhaltig verbindet und beide eigentlich als regressive und repressive identitätspolitische Spielvarianten charakterisiert, die alles Mögliche verfolgen, nur unter keinen Umständen die Emanzipation zu Subjekten. Der dritte Teil, der eben gegenwärtig vor allen Dingen markante ist, der islamische Antisemitismus, auch hier vielleicht, Sie haben vielleicht schon gemerkt, ich spreche mal von Islamisten und mal von islamischem Antisemitismus, beides ist vorsätzlich. Ich halte die sozialen Akteure, die den islamischen Antisemitismus maßgeblich vertreten, für Islamisten, weil es sozusagen um eine bestimmte Spielart im Islam geht, die gerade die transzendente Orientierung, wie sie sozusagen beispielsweise in Bereichen von Konservativen im Islam vertreten wird, aufgeben zugunsten einer diesseitigen, also weltlichen Orientierung und quasi eine Form von, dadurch, dass sie diese Umar errichten wollen, von Vergemeinschaftsideologie ins Diesseits transformieren. Das ist im Übrigen was Bassam Tibi schon sehr eindrücklich Anfang der 90er Jahre eigentlich beschrieben hat, hätte man auch mal vorher lesen können. Genau, also das sozusagen, das ist der Teil, weswegen ich von Islamisten sprechen würde, aber ich glaube, es ist ebenso notwendig, wie man von christlichem Antisemitismus sprechen sollte, auch von islamischem Antisemitismus zu sprechen, um eben zu verdeutlichen, das ist ein Teil dessen, was ich in dem Buch auch argumentiere, dass der Antisemitismus nicht irgendetwas ist, was neu zum Islam hinzugekommen ist, sondern was konstitutiv ist, im Übrigen auch konstitutiv ist für das Christentum, weil es in der Struktur und damit der Architektur der Religion im islamischen Fall dem Koran und den Hadithen festgeschrieben ist und quasi elementarer Bestandteil dieser Grundstruktur und das wesentliche Moment, die fehlende Aufklärung im Zusammenhang mit dem Islam, da halt sehr signifikant zu Buche schlägt, weil solange man glaubt, dass quasi ein Buch das Wort Gottes ist, hat man sozusagen natürlich ein gewisses Aufklärungsproblem, auch bestimmte Dinge daraus zu revidieren. Das ist im Übrigen kleine Fußnote, jetzt wirklich kleine Fußnote, auch eigentlich der Schlüsselweg meines Erachtens gegen islamischen Antisemitismus vorzugehen, nämlich im islamischen Kontext einzufordern, dass Elemente des Koran und der Hadithe als falsch zu verwerfen sind. Das würde nebenbei noch gleich sozusagen den Aufklärungsprozess in Gang setzen oder befördern, aber das ist sozusagen der Schlüssel, um dieses Problem anzugehen und sozusagen auch konfrontativ angehen zu können in ganz konkreten gesellschaftlichen Konstellationen, halte ich das für eine der zentralsten Forderungen. Es gibt noch zwei andere Elemente, die den islamischen Antisemitismus aus meiner Sicht sehr nachhaltig charakterisieren. Das ist etwas, was Jan Boehmer und Avishai Margalit Okzidentalismus genannt haben, also eine Form, die generalisierend gegen den Westen, gegen das, was man für antiwestliche Fantasien hält, die ganz oft verbunden sind eben mit Aufklärung, mit gerade auch Formen von Gleichberechtigung und sexueller Emanzipation und einer ganz markanten Großstadtfeindlichkeit verbunden sind. Dieser Okzidentalismus sehen wir auch bei der Auswahl zum Beispiel der islamistischen Terroranschlagsziele, ja, also beispielsweise Paris ist ja sozusagen sehr signifikant als Folie, die das sehr deutlich zeigt. Dieser Okzidentalismus ist eben ein maßgebliches Element für den islamischen Antisemitismus, eine maßgebliche Folie, vor dem eben quasi das, was für westlich gehalten wird, all das, was mit Freiheit und Gleichheit verbunden ist, generalisierend abgelehnt wird. Und schließlich das dritte wichtige Element, die Form einer islamistischen Opferstilisierung, die betrieben wird, die jede Kritik am Islam für problematisch hält. Dafür war lange Zeit der Begriff, der aus einem radikal-islamischen Kontext in den 90er Jahren entstanden ist, der Begriff der Islamophobie maßgeblich. Mittlerweile haben viele, die dieses Konzept verfolgen, den Begriff eher in den Hintergrund treten lassen, aber die Grundannahme, die falsche Grundannahme, die dem trotzdem zugrunde liegt, und so wurde das Konzept der Islamophobie ja quasi Ende der 90er Jahre genau beschrieben, dass islamophob sei jeder und jede, die irgendetwas in Bezug auf den Islam kritisieren, also zum Beispiel den Antisemitismus oder den Antifeminismus oder die Homophobie, das alles ist islamophob. Und das ist sozusagen natürlich eine Form von Immunisierungsstrategie, die letzten Endes dazu dient, und deswegen sage ich auch eine islamistische Form von Immunisierungsstrategie, sich selbst zum Opfer zu stilisieren, jede Form von Kritik, gerade auch von rationaler, aufgeklärter Kritik, damit vom Tisch zu wischen und zugleich damit eben auch für all dieses ganze emanzipatorische Agieren, insbesondere auch den Antisemitismus, sich so eine Art von Freifahrschein selbst auszustellen. Damit sind die Prägekräfte, die wir gegenwärtig erleben, benannt. Sie korrespondieren mit diesen historischen Phasen der Bemühungen um globale antisemitische Revolution. Zunächst mal gerade in der nationalsozialistischen und teilweise auch der faschistischen Bewegung und dem Antiimperialismus, also der 20er, 30er und der 70er, 80er Jahre, und sind aber quasi als politische Bewegung eben auch, obwohl der zentrale Akteur dieser globalen antisemitischen Revolution aus dem islamischen Kontext, aus dem islamistischen Kontext stammt, nach wie vor eben quasi an diesem Anliegen miteinander verbunden und sind sozusagen nach wie vor wesentliche, sich verbindende, teilweise konkrete politische Allianzen schmiedende, aber eben weltanschaulich im Antisemitismus verbundene Akteure. Ich möchte damit, mal abgesehen davon, dass ich auch das eine oder andere von dem, was Kapitel in dem Buch noch auftaucht, damit einfach auch auslasse, möchte noch einen Punkt herausstellen, abschließend, nämlich dass ein ganz wesentliches Charakteristikum, weshalb diese Form von dass diese Form von in Bewegung und in Aktion befindlicher globaler antisemitischer Revolution sich so entwickelt und dass zugleich quasi auch antisemitische Ereignisse, antisemitische Gewalttaten, auch niedrigschwelliger antisemitische Beleidigungen nicht oder nicht hinreichend sanktioniert werden. Erinnern wir uns nur mal an das Skandalurteil in Bezug auf den Synagogenanschlag, quasi bei dem, Sie erinnern sich alle, wie die Gewalttäter nicht verurteilt worden sind. Ich glaube, vom OLG Düsseldorf ist es seinerzeit gewesen, weil ja sozusagen das Motiv ein palästinensisches gewesen sei und damit eben offensichtlich nicht antisemitisch, was bei einem Anschlag auf eine Synagoge irgendwie in der Absurdität nicht weiter zu steigern ist. Ja, also wenn ein solcher Anschlag nicht antisemitisch ist, dann stellt sich die Frage, was ein Gericht tatsächlich dann noch als antisemitisch werten will. Es war die Wuppertaler Synagoge, aber ich glaube, es war das OLG Düsseldorf, das dieses Urteil gefällt hat. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ja, danke. Genau, dass sozusagen da eben im Prinzip solche Formen nicht oder nicht hinreichend sanktioniert werden. Sie wissen ja auch alle, wir haben das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Man könnte gegen Antisemitismus vorgehen. Ich vermute, mehr oder weniger alle hier im Raum haben sich schon dumm und dusselig gemeldet bei sozialen Netzwerken für offen antisemitische Artikulationen, die dann nicht gelöscht, die Nutzer nicht gesperrt worden sind, auch Strafermittlungsbemühungen nicht erfolgreich gewesen sind, weil es eben offensichtlich da keine Bereitschaft gibt. Und das drückt meines Erachtens etwas aus, was ich auf den Begriff eines dröhnend lauten Schweigens bringen würde. Also die Demokratinnen und Demokraten interessieren sich schlicht und ergreifend nicht hinreichend für Antisemitismus. Sie begreifen auch nicht, dass Antisemitismus ein genuiner Angriff auf die Demokratie ist. Es ist natürlich ein Angriff auf Jüdinnen und Juden, aber in diesem Angriff wird all das abgelehnt, wofür die Demokratie letzten Endes steht. Und jede Form von antisemitischer Attacke ist immer auch ein struktureller Angriff auf die Demokratie. Das wird sozusagen nicht wahrgenommen. Und die Stärke der Antisemiten gegenwärtig in Deutschland, aber auch darüber hinaus die Schwäche der Demokratinnen und Demokraten, ihr Unwille zu handeln, ihre Unfähigkeit, quasi das Problem zu erkennen oder zu sehen. Und sozusagen deswegen ist quasi wahlweise zu bagatellisieren oder eben lautstark zu beschweigen. Und das hat meines Erachtens, und damit komme ich tatsächlich zum Ende, einen wesentlichen Grund, in Bezug auf Deutschland einen wesentlichen Grund, nämlich dass wir nach wie vor in einer Konstellation uns befinden, in der die nationalsozialistische Vergangenheit nicht aufgearbeitet worden ist. Möglicherweise wird man jetzt sagen, naja, aber es gibt historische Forschung und es gibt quasi eine Form von politischer Erinnerung. Das ist auch so. Wir haben relativ viel an historischer Forschung, umfangreichen Erkenntnissen, die wir vor allen Dingen in der Frühphase vor allen Dingen der Politikwissenschaft, später dann vor allen Dingen der Geschichtswissenschaft über den Nationalsozialismus an Erkenntnissen verdanken. Es gibt eine Form von öffentlicher Auseinandersetzung, aber es gibt bis heute keine Form von Auseinandersetzung mit Täterschaft in Bezug auf eigene Biografien und Familien. Es gibt eine Form von emotionaler Erbschaft der NS-Verdrängung, die sich mittlerweile in die dritte oder vierte Generation tradiert und die gerade maßgeblich darin besteht, dass die entscheidende Frage, nämlich was genau hat denn der eigene Opa, was genau hat die eigene Oma denn während des Nationalsozialismus, das ist ja keine so kurze Zeit gewesen, getan. Wie war sie denn involviert in die Shoah? In welchem Ausmaß, in welcher weitreichenden Verknüpfung, im handgreiflichen Sinne oder auf anderen Dimensionen, diese Frage ist bis heute massivst verdrängt. Das sieht man auch sehr schön, wenn man sich das Themenfeld Schule anschaut, wo ja quasi Schülerinnen und Schüler oft behaupten, es gäbe kein Thema, das so oft thematisiert würde wie der Nationalsozialismus. Wir haben gerade, wie Sie vielleicht wissen, ein Gutachten gemacht über Antisemitismus in der Schule. Das ist auch auf Grundlage einer Auseinandersetzung mit den Rahmenrichtlinien und Lehrplan einfach schlicht und ergreifend Quadratunsinn. Also es ist frei erfunden und es ist sozusagen Ausdruck dessen, dass man quasi sich gerade mit etwas tangiert fühlt, mit dem man sich überhaupt nicht auseinandersetzen will, was maximal verdrängt ist, weil es eben ganz unmittelbar auf das eigene Persönliche, die eigene Familie, die eigene Schuld und Verantwortung, Verantwortung der eigenen Eltern, diese Diskussion und Auseinandersetzung nicht geführt haben und Schuld in Bezug auf die Großeltern, diese Auseinandersetzung eben quasi nicht geführt hat und dass sozusagen damit ein massives Maß an emotionalen Erbschaften vorhanden ist. Und das ist eben, und damit sage ich, es gibt eine Form von dröhnend lautem Schweigen bei Demokratinnen und Demokraten, eben nicht nur so, dass diese Form von Verdrängung sich bei dem berühmten, einfachen Menschen auf der Straße oder am Stammtisch findet, sondern die findet sich auch in Zeitungsredaktionen großer Nachrichtenmagazine, die findet sich bei maßgeblichen Größen des Literaturbetriebs, die findet sich darüber hinaus natürlich in Ministerien, die findet sich an allen Ecken und Enden, die findet sich auch im Lehrkörper der Schule, die findet sich in allen Institutionen der Gesellschaft, keine ist davon frei. Und dementsprechend haben wir eine große Ineinanderverkettung, und da spreche ich jetzt tatsächlich an dieser Stelle über Deutschland, die ganz zentral auf dieser Erinnerungsverweigerung basiert, weil sie die gesamte Gesellschaft auf allen Ebenen durchzieht und man sich jedes Mal fragt, naja, aber warum sagt denn jetzt aus der Partei XY niemand was? Und meines Erachtens sind das die zentralen Antworten, solange diese Auseinandersetzung, die Auseinandersetzung mit der Täterschaft in der eigenen Familie nicht stattgefunden hat, werden wir immer weiter nicht nur ein dröhnend lautes Schweigen der Demokratinnen und Demokraten erleben, sondern auch ein weiteres Fortschreiten dieser auf Vernichtung zielenden globalen antisemitischen Revolution. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.